Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wenn Sie bei YouTube das Stichwort Impfen eingeben, dann sind unter den ersten 10 Ergebnissen 4 Videos sogenannter Impfgegner. Und genau damit soll bald Schluss sein. Google bzw. YouTube hat versprochen, gegen pseudowissenschaftliche Anti-Impf-Videos vorzugehen. Wie und warum auf einmal, das besprechen wir heute in Medias Res. Aber zu Beginn erstmal eine zünftige Pöbelei. Haben Sie gestern Morgen ferngesehen möglicherweise? Das Morgenmagazin im ZDF? Nee, um das hier geht es.
Benjamins Pullover, geht der oder jetzt geht der nicht?
Eigentlich alle hier anlügen.
Oh, was ist los?
Lügenfresse, Lügenfresse oder was?
Okay, so, ganz ruhig, alles gut. Alles gut.
Also Moment, wir gehen jetzt erstmal zu den Nachrichten nach Mainz. Wollen und dann klären wir hier, was im Oma-Café los ist.
Wollen wir reden oder nicht reden?
Ja, offenbar nicht reden. Eine Frau drückt die Moderatorin Dunja Hayali zur Seite und pöbelt sie an. Hayali reagiert, wie gehört, ruhig. Später die Infos an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Nein, die Frau wurde nicht des Saales verwiesen. Man möchte mit ihr den Dialog suchen. Für ihr souveränes Auftreten wurde die Moderatorin im Netz gelobt. Aber einige Medien fragen heute, warum eigentlich den Dialog suchen mit pöbelnden Rumschubsern? Warum denen das Mikro hinhalten, die offenbar nicht den Dialog suchen, sondern schlicht eine Plattform, um Parolen loszuwerden? Müssen sich Medien darauf einlassen? Der Journalist Fritz Wolf hat für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung eine Studie zum Thema vorgelegt. Sie heißt Autoritätsverlust der Medien und Zwang zum Dialog. Ich habe ihn gefragt, ob der Zwischenfall aus seiner Sicht eine Form des Dialoges war.
Also insofern nicht, als man natürlich nicht mit jedem, der sozusagen aufspringt und auf die Bühne rennt, auch jetzt gleich in den Dialog treten muss. Aber dieser kleine Vorfall ist ja nur Symptom eines viel größeren gesellschaftlichen Vorgangs, den ich als Beziehungskrise zwischen Publikum und Medien bezeichnen würde. In den kann man das einordnen und unter diesem Aspekt, wenn man das in einem größeren Zusammenhang sieht, glaube ich, gibt es so etwas wie einen Zwang zum Dialog, einen Zwang, dem die Medien folgen müssen, wenn sie nicht weiter an Glaubwürdigkeit verlieren wollen.
Bevor wir über diesen Dialogzwang sprechen, noch die kurze Nachfrage. Hat denn aus Ihrer Sicht Frau Hayali richtig reagiert, indem sie gesagt hat, hier, ich biete Ihnen den Dialog an, obwohl Sie einfach auf die Bühne gekommen sind und mich zur Seite geschubst haben?
Ja, ich finde das korrekt. Also, es würde ganz schlecht ausschauen, wenn man diese Frau des Saals verwiesen hätte oder rausgeschmissen hätte. Ich finde, man sollte, wie Frau Hayali, die ja übrigens sowas ja sehr viel öfter macht als Journalistin, auch auf die Leute, die sie kritisieren, zugehen. Und ich finde, sie hat sich vollkommen richtig verhalten, was nach wie vor nicht heißt, dass man jede Pöbelei akzeptieren muss.
Sie sagten aber gerade, dass es schon sinnvoll wäre, sich als Medien auf eine Form des Dialogs einzulassen und dass das möglicherweise in letzter Zeit nicht so gut passiert ist.
Ja, ich würde denken, nicht nur in letzter Zeit, sondern das ist einfach ein grundsätzliches Problem, weil sich die Beziehungen zwischen Publikum und Medien und allen Beteiligten, also auch den Sendern, aber auch der Gesellschaft, weil die sich verschoben haben. Und wir haben ganz neue Kommunikationsverhältnisse, in denen wir alle erst auch, glaube ich, noch lernen müssen, damit umzugehen. Sowohl die Journalisten wie auch das Publikum. Ich spreche das immer ein bisschen unter Anführungszeichen mit, weil es das Publikum ja so in dieser Form nicht gibt, sondern es gibt sehr viele verschiedene Publika mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Wir haben nicht mehr die Einbahnstraße, sondern wir haben ziemlich viel Gegenverkehr in unserem Beruf inzwischen.
Meinen Sie damit primär den medialen Gegenverkehr, die sozialen Medien, oder meinen Sie da Pegida und AfD geprägtes
Misstrauen
in den Medien?
Nein, da meine ich insgesamt die sozialen Medien. Pegida und die Lügenpresse, Schreierei, das ist ja nur ein Teilaspekt. Der Glaubwürdigkeitsverlust geht, glaube ich, sehr viel tiefer bis in die Mitte der Gesellschaft hinein und auf den müssen wir Journalisten auch eine gewisse Antwort finden.
Die Frage ist, welche Antwort und inwiefern reagieren wir auf diese Entwicklungen? Denn wie es gestern der Fall war, da ist ja tatsächlich eine Frau auf die Bühne gekommen, die eigentlich tatsächlich nur gepöbelt hat. Lügenpresse, Lügenfresse, das sind ja keine differenzierten Dialogsuche mit den Medien.
Nee, das sind sie natürlich nicht, das ist klar. Aber im Ganzen gesehen müssen die Medien eine Antwort finden. Zum Beispiel müssen wir, glaube ich, sehr viel klarer erklären, wie wir arbeiten, wie Journalismus überhaupt funktioniert. Das geht bis ins Detail, das geht bis zu der Frage, wann darf fotografiert werden oder wann darf nicht fotografiert werden. Denken Sie an den Hütchenmann aus Dresden. Also das ist, glaube ich, ein Kernelement von journalistischer Seite aus. Das Zauberwort, und das ist ein etwas abgegriffener Begriff, aber den man halt immer wieder neu füllen muss, das Zauberwort heißt Transparenz. Wir müssen uns transparenter inzwischen gegenüber unserem Publikum verhalten, als wir das bisher gemacht haben.
Also Transparenz ist das eine Stichwort. Im Ergebnis Ihrer Studie kommen Sie zu dem Schluss, dass die neue Rolle des Publikums gegenüber den Medien eine Chance bietet der demokratischen Partizipation, also das Mitmachen. Um nochmal auf den Vorfall gestern zu kommen, das war ja nicht insbesondere ein gutes Beispiel für demokratische Partizipation. Wie könnte denn der Dialog aussehen?
Also an einem Dialog sind immer mehrere beteiligt. Nicht nur zwei, wie es im Wort Dialog drin steckt, sondern mehrere. Und der kann nur funktionieren, wenn mehrere dieser Beteiligten sich verändern. Auch auf Seiten des Publikums muss natürlich etwas geschehen. Wir haben in dieser Gesellschaft jahrelang das Wort von der Medienkompetenz spazieren getragen. Und diese Forderung nach Medienkompetenz hat ja nicht verhindert, dass solche Vorfälle wie gestern stattfinden. Und ich glaube, wir müssen zum Beispiel in diesem Punkt wieder neu denken. Wie kommt das Publikum in die Lage, sich qualifiziert zu äußern? Wie findet Medienbildung heute statt unter den neuen Bedingungen der sozialen Medien? Darüber müsste man, glaube ich, neu nachdenken. Da hat der Medienwissenschaftler Bernhard Börksen in seinem letzten Buch ja den Vorschlag gemacht, die Gesellschaft als eine redaktionelle Gesellschaft zu denken, also als eine, die wo über bestimmte Regeln des Kommunizierens, des Austauschs von Informationen nicht nur Journalisten nachdenken müssen, sondern auch das Publikum nachdenken muss, das ja nun auch neue Kommunikationsmittel in der Hand hat. Dass also sozusagen nicht alle Journalisten werden, aber dass bestimmte Standards, die im seriösen Journalismus da sind, das Überprüfen von Informationen, das Gegenchecken, die konkrete Nachfrage, all diese Dinge, dass die auch einem breiteren Publikum vertraut werden.
Wie kann der Dialog zwischen Publikum und Medien gefördert werden? Anlass des Gesprächs, was ich mit Fritz Wolf, dem Medienjournalisten, geführt habe, war der Vorfall gestern im Morgenmagazin. Dunja Hayali ist da von einer Zuschauerin angerempelt worden, die versucht hat, den Raum für sich zu nutzen, den medialen. Danke, Herr Wolf.
Ich danke Ihnen.
Und nun sprechen wir über die Radiorevolution, Stichwort DAB+, der neue Standard, der nicht nur die Radiohörqualität verändert, sondern einen entscheidenden Einfluss auf die Radiolandschaft haben wird. Die Landesanstalt für Medien in NRW hat jetzt ihre Pläne für das Land vorgestellt und damit auch erste Antworten auf die Frage gegeben, welche Rolle in dieser Konstellation der Lokalfunk haben wird. Kai Rüßberg berichtet.
Radio wird längst nicht mehr allein auf UKW gesendet. Internetradios per WLAN oder Podcast sind eine immer stärkere Konkurrenz, sagt Klaus Goldhammer, der die Situation in NRW untersucht hat.
Zusammenfassend kann man sagen, dass egal was passiert, also die gesamte Hörfunklandschaft digital wird oder alles so bleibt wie gehabt oder alle jetzt auf Internetstreaming und mobiles Streaming setzen, egal wie sich das entwickelt, der klassische Hörfunk an Nutzung, an Reichweite verlieren wird in den nächsten Jahren. Digitalradio DAB+ in unterschiedlichen Szenarien bis zu 20% an Reichweite gewinnen wird.
Laut der von ihm verfassten Studie für das Land Nordrhein-Westfalen gibt es auf UKW außer den 6 vom WDR ausgestrahlten Wellen und den 2 Wellen des Deutschlandfunks meist nur eine private Radiowelle zu hören, das Lokalradio. Mit DAB+ gibt es nun die Möglichkeit, pro Sendegebiet mindestens 30 weitere Sender auszustrahlen, die ganz andere Inhalte liefern könnten.
Bislang kann man sagen, dass die Vielfalt im Hörfunk in Nordrhein-Westfalen relativ überschaubar ist. Wenn Sie das mit anderen Standorten vergleichen, wo es Klassiksender gibt, Kinderradio, Fremdsprachensender und solcherlei Dinge, dann ist die Situation in Nordrhein-Westfalen ja relativ überschaubar. Und insofern kann man vermuten, dass es auch durchaus Bedarf in Nordrhein-Westfalen für andere Hörfunkangebote gibt.
Gleich 74 Anbieter haben sich bei der Landesanstalt für Medien LFM gemeldet, die Radio auf DAB+ machen wollen. Doch es sind nicht alles neue Anbieter aus NRW. Gerade für landesweite Frequenzen bewerben sich sehr viele große Radiosender, die bereits in anderen Sendegebieten Privatradios betreiben, bestätigt LFM-Direktor Tobias Schmidt.
Wir sehen, dass es eine Vielzahl von Anbietern gibt, die aus dem nicht nordrhein-westfälischen Umfeld kommen und für die DAB+ natürlich eine erste Möglichkeit ist, in diesen Hörfunkmarkt einzutreten.
Die Landesmedienanstalt hat als Ziel ausgegeben, die Vielfalt im Radiomarkt zu erhöhen. Doch bei der Auswahl der Bewerber hat Schmidt bislang nur wenig Möglichkeiten, die Qualität der Inhalte zum Kriterium zu machen. Er hofft auf eine anstehende Gesetzesänderung.
Wenn dieses LMG so in Kraft tritt, dieses Landesmediengesetz, dann hätten wir als Landesanstalt für Medien eine Handhabe, zu sagen, wir geben den Angeboten, die journalistische Inhalte haben, den Vorrang.
Vorrang soll zudem eine Aufteilung auf 15 landesweite und je 15 regionale Sender haben, die für das Rheinland in 3 und in Westfalen für 2 bis 3 Regionen aufgeteilt werden. Die Orte in den künstlich zugeschnittenen Regionen liegen allerdings teils hunderte Kilometer auseinander. Ballungsraumradios sind dagegen gar nicht vorgesehen, kritisiert Stefan Kleinrahm von der Initiative Mehr Radio, die sich um eine Frequenz in Düsseldorf bewirbt.
Die Landesmedienanstalt geht den Weg, dass sie es einfach unterlässt, Frequenzen für Stadtradios anzufordern. Und über den Weg wird unserer Auffassung nach vorselektiert. Es werden Anbieter, die Stadtradios machen wollen, kleine Anbieter, außen vor gelassen, dadurch, dass man sagt, wir machen nur landesweites Radio und regionalisiertes Radio.
Zumal offen ist, ob es Anbieter geben wird, die in den künstlich geschnittenen Regionen attraktives Radio anbieten wollen mit journalistischer Qualität. Denn die Grenzen zerschneiden teils tatsächliche Lebensräume der Bewohner. So hätte das Ruhrgebiet kein zusammenhängendes Sendegebiet, sondern würde zugleich 4 Gebieten gehören. Kaum nachvollziehbar, warum Menschen in Bochum, Herne, Essen und Velbert unterschiedliche Radiosender hören sollten. Mehr Radio hat Beschwerde bei der Landesregierung eingereicht. Die Initiative wird von 5 Düsseldorfer Radiomachern vorangetrieben. Sie befürchtet, dass kleine Radioprojekte nicht zum Zuge kommen, weil ihnen die Finanzkraft fehle. Und das, obwohl es genügend Frequenzen geben würde.
Was jetzt passiert, ist Folgendes. In die landesweite Verbreitung gehen Medienkonzerne, die national etabliert sind, aus anderen Bundesländern. Was sich daraus ergibt, dass natürlich eine große Fläche auch nur von stärkeren Unternehmen bedient werden kann.
Das ist die Situation in NRW und wir fliegen weiter zur Landesmedienanstalt in Sachsen, die nicht ganz so beabsichtigt in den Schlagzeilen steht. Dort trennte man sich Anfang Februar recht kurzfristig vom Geschäftsführer. Warum er nun eigentlich gehen musste? Unser Landeskorrespondent hat versucht, mehr über die Hintergründe zu erfahren.
Erhebliche Differenzen zu wesentlichen Fragen der strategischen Ausrichtung der Arbeit der Sächsischen Landesmedienanstalt. So begründet der Präsident des Medienrates der Anstalt, Michael Sagurner, Mitte Februar, warum sie sich vom langjährigen Geschäftsführer Martin Deitenbeck trennt. Warum Deitenbeck gehen musste, wissen offiziell nur er selbst und die 5 Mitglieder des Medienrates, gewählt vom Sächsischen Landtag mit einer Zweidrittelmehrheit aus CDU, SPD und Grünen. Interviews will man bei der Landesmedienanstalt nicht geben, bis ein Nachfolger präsentiert werden kann. Unmut gibt es in ihrem zweiten Gremium, der Medienversammlung. In ihr sitzen 35 Vertreterinnen und Vertreter von gesellschaftlichen Organisationen. Unter anderem auch die Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel. Auch sie als Gremienmitglied wisse letztlich nicht mehr, als in der Pressemitteilung steht.
Das ist natürlich ein Dilemma und da fordern wir natürlich auch, dass die Transparenz geschafft wird, die ermöglicht, dass wir das, was passiert ist, auch sachgemäß beurteilen können und da auch Konsequenzen draus ziehen können.
Die Sächsische Landesmedienanstalt sorgte in den vergangenen Jahren für Negativschlagzeilen. Wiederholt rügte der Rechnungshof, wie die Anstalt mit öffentlichen Geldern umgegangen ist. Hohe Gehälter, hohe Reisekosten. Zu einem überhöhten Preis kaufte die Medienanstalt eine bisher gemietete Wohnung in ihrer Villa auf. Es kam deswegen sogar zu einem Gerichtsverfahren gegen die Sächsische Staatskanzlei als Aufsichtsbehörde. Die Anstalt hat hohe Rücklagen gebildet. Medienratsvorsitzender Michael Sagurner und Geschäftsführer Martin Deitenbeck hatten Ende Januar dem Landtag einen Bericht vorzulegen, nachdem sie dort 2017 zu den Missständen Rede und Antwort stehen mussten. So schildert es Peter Stavovi, Medienunternehmer aus Dresden, auf seinem Blog Flurfunk.
Und da hatten Deitenbeck und Sagurner nicht die beste Performance hingelegt und man sagte, mittelfristig müsste da personell mal ein Wechsel stattfinden. Breit interpretiert, sowohl Sagurner als auch Deitenbeck galten in dem Moment so ein bisschen als angezählt. Und als Deitenbeck dann so sehr plötzlich entlassen wurde, ich habe sehr viel zu dem Thema recherchiert, weil ich war sehr neugierig, was jetzt der Anlass war. Habe es am Ende nicht rausgefunden, aber Politiker sagten dann zu mir, relevante Politiker, dass Deitenbeck geht, überrascht mich nicht, der plötzliche Zeitpunkt überrascht auch mich.
Ausdrücklich kein Grund für die Trennung in der Medienanstalt soll das Scheitern eines Digitalradio-Großprojekts in Leipzig gewesen sein, sagt die Landesmedienanstalt. Dabei hätte man gerne einen DAB Plus Multiplex nach Leipzig geholt, eine Verteilstelle für neue bundesweite Frequenzen für private Radios.
Das ist von einem Leipziger Unternehmer angeschoben worden. Die Sächsische Landesmedienanstalt hat das Vergabeverfahren bundesweit gesteuert. Am Ende ist es ein Münchner Unternehmen geworden. Das ist noch eine weitere Geschichte, die Politik der Landesanstalt also sehr übel genommen hat, dass man es nicht geschafft hat, weil das für den Leipziger Medienstandort eine richtig relevante Größe gewesen wäre, dieses Ding nach Leipzig zu holen.
Überhaupt sei das Vorgehen der Sächsischen Landesmedienanstalt bisher immer gewesen, den sächsischen Markt zu schützen und nicht für Sender von außen zu öffnen, sagt Medienunternehmer Peter Stavovi. Im Vergleich zu anderen Landesmedienanstalten erlebe er, wie sich die Sachsen sehr auf die Kernaufgaben Kontrolle und Frequenzverteilung zurückgezogen hätten und so keineswegs ein Profil entwickelt hätten, gerade im Bereich der Digitalisierung. Die Anstalt sei strategisch nicht aufgestellt für eine vernetzte und digitalisierte Welt, findet auch die Linkspolitikerin und Medienversammlungsmitglied Juliane Nagel. Auch müsste sie eine größere Rolle spielen bei der Vermittlung von Medienkompetenz und dabei auch auf Schulen zugehen. All das Wünsche an den Nachfolger als Geschäftsführer.
Wir hätten ein großes Interesse daran, dass jemand von außen kommt mit einer hohen Kompetenz, der auch da die Verhältnisse sozusagen ordnet.
Doch daran glaube sie angesichts der gewählten kurzen Ausschreibungsfrist nicht, sagt Nagel. Auch Blogger und Medienunternehmer Peter Stavovi ist skeptisch, dass sich unter dem Dach der Sächsischen Landesmedienanstalt bald etwas ändert.
Der neue Geschäftsführer wird nur verwalten. Und da ist ja wiederum schon wieder die Spekulation, wird es ein interner Nachfolger, der den Laden kennt, der die Strukturen kennt? Oder kommt jemand von außen, der auch sagt, nee, das machen wir so nicht, das müssen wir mal aufräumen, das müssen wir vielleicht auch transparent machen, die Strukturen also wirklich aufräumt. Aber dafür brauchst du ja die Rückendeckung wieder des Gremiums. Nein, ich erwarte keine großartige Veränderung und auch keine Profilierung der Landesanstalt durch einen neuen Geschäftsführer.
Ein möglicher neuer Geschäftsführer zumindest. Die Recherchen unseres Landeskorrespondenten. Ein Junge in den USA lag 6 Wochen auf der Intensivstation. Tetanusvergiftung. Die Eltern waren Impfgegner und sind es absurderweise jetzt immer noch. Ein Grund für die steigende Impfskepsis sind die sozialen Medien, wo Gegner nicht nur ihre Infos verbreiten, sondern dabei auch noch von YouTubes Algorithmen unterstützt werden. Das geht so nicht, beschweren sich Politiker. Und nun wollen die Social-Media-Dienste reagieren. Sagen sie zumindest. Die Macher der Medienplattform MedWatch haben recherchiert, inwiefern sie das tun. Ich habe einen der Gründer der Plattform, Hinnerk Feldwisch, gefragt, was genau Google und damit auch YouTube planen.
In den USA sind sie eben sehr stark unter Druck gekommen. Da hat ein Vertreter der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus Beschwerdebriefe verschickt. Daraufhin hat YouTube jetzt erklärt, die Reichweite der Videos einzuschränken. Das soll darüber gehen, dass die Videos, die impfkritische Inhalte, die unwissenschaftlich sind, verbreitet, nicht mehr empfohlen werden. Außerdem soll es den Leuten, die Beiträge veröffentlichen, nicht mehr erlaubt sein, die Beiträge mit Anzeigen zu bewerben und sie sollen auch kein Geld mehr damit verdienen können.
Ist das denn überhaupt wegen des Algorithmus so, dass solche Impfgegner-Videos an so prominenter Stelle erscheinen? Oder anders gefragt, wieso sind diese Videos überhaupt so prominent bei YouTube zu finden? Nur wegen des Algorithmus?
Manchmal werden sie wohl auch offensiv beworben mit Geld, aber das ist, denke ich, nur sehr selten der Grund dafür, dass sie recht weit oben erscheinen. Es gibt natürlich auch ein gewisses Interesse allgemein immer an Risiken und Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Ich denke, das interessiert jeden. Diese Aufmerksamkeit bekommen dann leider aber oft die falschen Videos, die nämlich völlig unwissenschaftlich Nebenwirkungen stark überbetonen oder sogar sagen, dass Impfungen umbringen würden.
Wie ich es verstanden habe, ist das Interesse an Videos natürlich mit den Werbeeinnahmen gekoppelt. Je mehr Videos angeschaut werden von Leuten, desto höher sind natürlich auch die Werbeeinnahmen von YouTube. Das bedeutet, dass YouTube selber auch ein Interesse haben dürfte oder könnte, dass solche Impfgegner-Videos an prominenter Stelle stehen.
Das hat YouTube natürlich viel Interesse an Klicks und an Nutzern, die Videos angucken. Andererseits wollen sie auch ihre Werbekunden, die eben Anzeigen schalten oder so Werbevideos, nicht verkaulen. Und das ist auch ein Hebel, über den YouTube unter Druck gesetzt werden kann, weil eben auch die Werbekunden nicht in Verbindung gebracht werden wollen mit unseriöser Impfkritik oder mit Inhalten zu Minderjährigen, die problematisch sind. Daher hat YouTube auch ein kommerzielles Interesse, Mist zu verbannen, wenn es zu schlimm wird.
Wir schauen auf Facebook und Google, aber es gibt gerade eine bei Eltern sehr beliebte andere Plattform, nämlich Pinterest. Auch die haben sie untersucht, beziehungsweise deren Verhalten gegenüber Impfgegner-Videos. Wie sieht es da aus?
Genau, also auf Pinterest gibt es auch viele Beiträge zu vermeintlichen Risiken von Impfungen. Pinterest hat offenbar schon im vergangenen Jahr begonnen, in den USA sehr stark einzugreifen, indem gar keine Treffer mehr angezeigt werden, wenn man nach dem englischen Begriff für Impfung, nämlich Vaccination, sucht. Da kommt nichts mehr mit zum Hinweis, dass es zu viele problematische Inhalte gab. In Deutschland ist es so, dass auch wenn man nach dem englischen Begriff sucht, nichts mehr kommt, aber wenn man nach Impfungen sucht, weiterhin auch höchst problematische Inhalte angezeigt werden. Pinterest hat uns gegenüber allerdings gesagt, dass sie auch im deutschsprachigen Raum noch Änderungen planen.
Das heißt, offenbar ist der Druck, der in Deutschland aufgebaut wird, noch lange nicht so hoch wie in den USA.
Das stimmt sicher. Deutschland ist ein kleiner Markt, die USA ist der Hauptmarkt für die meisten Betreiber, und was dann so kleinere Länder wie Deutschland machen, interessiert leider offenbar nicht so stark.
Wir sprechen ja in diesen Tagen sehr viel über Upload-Filter, die als eine Form der Zensur wahrgenommen werden, zumindest von einigen. Gibt es den Vorwurf denn im Fall der Anti-Impf-Videoregulierung nicht auch?
Diese Vorwürfe werden immer sofort aufgestellt von Impfgegnern, wenn es auch nur kleine Einschränkungen gibt. Für Sie oder aus Ihrer Sicht ist es natürlich auch wichtig, das Recht auf freie Meinungsäußerung hochzuhalten und nur in Fällen, wo es wirklich nötig ist, Inhalte insbesondere staatlicherseits zu verbieten. Zensur ist aber eben eigentlich etwas, was vom Staat ausgeht. Private Betreiber haben das Recht, Inhalte relativ beliebig zu löschen. Sie sollten da stärker aus meiner Sicht in der gesellschaftlichen Pflicht sein, transparent zu agieren und transparente Richtlinien zu haben, was sie dulden und was sie nicht dulden. Aber man kann eigentlich klar sagen, dass hier keine staatliche Zensur vorliegt, sondern es geht ja nur darum, dass die Reichweite eingeschränkt wird. Die Beiträge bleiben ja weiterhin online.
Die Macher der Medienplattform MedWatch haben recherchiert, inwiefern Social-Media-Giganten gegen Impfgegner-Videos vorgehen. Und ich habe mit dem Gründer der Plattform, Hinak Feldwisch, gesprochen. Danke, Herr Feldwisch.
Besten Dank auch.
Bettina Köster ist im Studio. Medias Res im Dialog heißt unsere Freitagssendung mit Hörerinnen und Hörerbeteiligung. Dafür müssen Sie ja wissen, worum es geht. Frau Köster, dafür sind Sie da.
Wir wollen uns morgen mal die Sprache in den sozialen Netzwerken gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern anschauen, wie sich beispielsweise durch WhatsApp oder andere Messenger-Dienste die Sprache verändert hat. Viele behaupten ja, dass sie verrohe und verarme, nicht nur wegen Hate Speech, sondern auch wegen der vielen Abkürzungen und der Durchmischung mit Emojis, Bildern und Filmchen. Sprachwissenschaftler des Instituts der deutschen Sprache in Mannheim sehen das allerdings ganz anders. Sie haben beobachtet, dass die Sprache in den sozialen Medien eher vielfältiger geworden ist, eben durch spontane Rückmeldungen und eben besonders auch wegen der kreativen Mischung. Und jetzt kommt meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ist Ihr Eindruck, wenn Sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind? Verarmt die Sprache in Ihren Augen oder wird sie eher bereichert? Die Telefonnummer, unter der Sie uns jetzt erreichen können, ist 0221 345 3451.
Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin der Dirk Augustin von der Lindauer Zeitung. Unsere Aufmacherüberschrift morgen lautet Steuerrazzia in der Lindauer Stadtverwaltung. Denn völlig überraschend sind Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft vorgestern in der Lindauer Stadtverwaltung gewesen und haben dort jede Menge Unterlagen beschlagnahmt, weil das Finanzamt der Stadt vorwirft, sie würde nicht genug Steuern bezahlen auf die Parkgebühren, die die Stadt aus den diversen Parkplätzen einnimmt.
Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Gleich im Anschluss der Büchermarkt. Machen Sie es gut.